Genau, also nochmal von meiner Seite aus einen schönen guten Morgen an jeden, der heute dabei ist, an jeden, der auch zu Hause im Livestream dazuschaut. Und freue ich mich einfach für die Gelegenheit, einfach hier in der Gemeinde zu dienen. Einfach eine spannende Geschichte, die uns sehr gepackt hat, einmal mich persönlich, aber auch mich und meine Familie. Vielleicht komme ich im Laufe der Predigt noch darauf zu, lasse ich einfach offen. Aber der Text für heute, der steht in Lukas Evangelium und Danny ist heute, glaube ich, nicht dabei. Aber Danny, wenn du zuschaust, wir helfen dir beim Predigen des Lukas-Evangeliums. Also wir haben heute Kapitel 4. Und was man vielleicht wissen müsste zu den Evangelien, es gibt 4 Evangelien. Und was alle 4 Evangelien gemeinsam haben, die beginnen einfach auch oder beschreiben, dass Jesus getauft worden ist. Sie beschreiben, dass Jesus einen Dienst gestartet hat. Und sie beschreiben, dass er gestorben ist und sie beschreiben, dass er auferstanden ist. Das sind so die 4 zentralen Punkte, die jedes Evangelium beinhaltet. Die Zeit des Dienens, des Wirkens ist unterschiedlich. Es sind verschiedene Sachen beschrieben, verschiedene Blickwinkel. Aber das ist immer wichtig zu verstehen. Und der Text, den ich heute lese, kommt in 3 Evangelien vor. Aber ich lese ihn aus Lukas. Und Lukas hat diese Geschichte, um die es heute geht, so ziemlich nah an den Anfang gepackt. Es ist chronologisch nicht sofort stattgefunden, sondern wir wissen, dass Jesus eine ganze Zeit in einem Gebiet unterwegs war und dann nach Nazareth kommt seine Stadt. Wir werden es gleich in der Folie einmal anschauen. Vielleicht können wir das einmal anschmeißen, das Thema, um das es heute geht. Jesus, nur ein Handwerker, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Lass das offen, vielleicht wird das Thema einfach deutlicher, ich hoffe es. Sorry, hier gibt es ja einen zurück. Warte mal. So, wir haben... Gibt es einen Laserpointer eigentlich? Ich kann es probieren, gerade schlecht. Okay, ist nicht schlimm. Wir sehen im grünen Bereich, das ist da unten irgendwo im unteren Drittel, finden wir Bethlehem. Da ist Jesus geboren, das ist eigentlich ziemlich klar, das hat der Danny ganz deutlich erklärt, da ist Jesus groß geboren. Dann sind sie nach Ägypten geflohen, ja, und irgendwann kamen sie zurück, Josef und Maria. Die ging wieder dahin zurück, wo Josef herkam, nämlich es war Nazareth. Nazareth ist oben in dem rosa eingekreisten Bereich Galiläa. Und im unteren Abschnitt finden wir Nazareth. Da ist Jesus groß geworden. Er ist ungefähr bis zum Alter von 30 Jahren da geblieben. Da kam irgendwann der Prophet Johannes, das hat Danny auch ganz gut erläutert. Und der Jesus hat sich taufen lassen am Jordan. Das ist die blaue Linie mitten im Bild, die runtergeht bis zum großen Meer. Da unten am Jordan, wo er ins Tote Meer fließt, irgendwo da unten wurde Jesus getauft. Und dann ist das erste Kernmerkmal des Evangeliums, Jesu Taufe, ist damit beschrieben. Und als Johannes gefangen genommen worden ist, geht Jesus wieder zurück in das Gebiet, wo er groß geworden ist, nämlich Galiläa, der rosa Bereich oben. Und er predigt und hauptsächlich am See Genezareth, Kapernaum, wo er seine Jünger sammelt und so weiter. Das ist ein längerer Abschnitt, eine längere Geschichte. Und irgendwann kommt er heute in die Stadt, wo er groß geworden ist. Das ist Nazareth. Und darum geht's heute. Lass uns gemeinsam den Text lesen. Lukas Kapitel 4, Abvers 16. Und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josef? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zapat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voller Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Wow, wenn der Gottesdienst leicht eskaliert, oder? Und beim Lesen dieses Textes, und ich muss ein bisschen überlegen, aber mir sind ein paar Dinge aufgefallen und die würde ich gerne, diesen Abschnitt würde ich gerne in drei kleinere Abschnitte einfach mal einteilen. Der erste ist einfach, die Menschen waren gespannt. Da kam jemand und sie sind gespannt. Im Laufe der ganzen Geschichte, der Lesung, Jesu Predigt, da kommen wir gleich drauf zurück, sind die Zuhörer verwundert. Sie sind erstaunt. Und der letzte Teil, sie sind zornig. Und die Handlung beginnt ziemlich unspektakulär. Jesus geht los, er sagt sich, ich besuche jetzt mal Nazareth. Er geht los, er kommt in seine Stadt, wo er groß geworden ist, er kennt alles. Er geht in die Synagoge an einem Sabbattag, das ist der Ruhetag der Juden. Ist ähnlich wie heute der Sonntag bei uns. Wir gehen in die Gemeinde. Jesus hatte die Gewohnheit hinzugehen. Wer von euch ist hier aus Gewohnheit? Ist gar nicht verkehrt, es gibt gute Gewohnheiten, es ist nicht verkehrt. Und Jesus hatte die Gewohnheit, egal wo er war, er ging in die Synagoge. Warum? Da begegneten sich Menschen. Ja. Und Jesus war da im Gottesdienst und er stand auf, um vorzulesen. Es war üblich, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, du warst gelehrt, du warst unterrichtet in der Schrift, du durftest die Schriftlesung machen. Es war völlig normal. Und er kommt dahin und man gibt ihm eine Schriftrolle, die Jesaja-Rolle. Man muss sich vorstellen, das ist nicht das Buch, das ich hier einfach aufschlagen kann, sondern es wurden damals aufgerollt. Und Jesus kommt an einen Text in Jesaja, das ist heute Kapitel 61 von 66, also fast am Ende. Das sind ungefähr 7 Meter, die er da gerollt hat. Aber er kommt irgendwann zu dem Text und den möchte ich gerne einmal nochmal vorlesen, weil das er sehr in sich hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen befreien zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das liest Jesus also vor den ganzen Zuhörern und Jesaja ist bekannt, das ist ein großer Prophet gewesen, lebte einige Jahrhunderte vor Jesus Christus, aber jetzt an diesem Sabbattag kommt Jesus dahin und er nimmt sich diese Rolle, diesen Abschnitt und liest diesen Leuten das vor. Und alle sind gespannt. Was kommt jetzt? Und gleich im nächsten Vers sagt Jesus, diese Schrift ist erfüllt vor euren Ohren. Mein Gehirn sagt mir, ich muss lesen vor euren Augen. Das sagt mir mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Jesus sagt, vor euren Ohren. Und was ich hier lese, ist, dass Jesus zwischen diesen zwei Versen eine Predigt hält. Denn die Menschen sagen sich, was sind das für Worte der Gnade? Der Text alleine, sie wussten nicht, dass er sich auf Jesus bezieht. Also ich gehe davon aus, er hat ihnen das erklärt. Weil sie hörten ihm zu und alle wunderten sich. Sie gaben ihm Zeugnis, so lesen wir, das heißt, sie stimmten ihm zu. Das heißt, Jesus hat ihnen diese Schrift ausgelegt, hat sich erklärt und sie stimmten ihm zu und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. hier war jemand, und das ergibt sich aus dem ganzen Kontext, hier war jemand, der was erklärt hat. Das waren die Schriftgelehrten, die normalerweise den Dienst machen, die Schrift erklärt haben. Die konnten das nicht erklären. Warum? Weil sie Jesus noch nicht kannten. Zumindest nicht in Nazareth. Und als Jesus da war, sagte er, das bezieht sich auf mich. Also hier ist ein Unterschied. Auf einmal war da ein Lehrer, der etwas liest, was auf ihn zutrifft. Und sie wunderten sich. Und wir schauen mal, warum sie das taten. Ich habe das mal überschrieben mit einem Auftrag, einem Sendungsauftrag. Und wie gesagt, dieses Kernthema haben wir in allen Evangelien. Jesus wurde offiziell gesalbt, eingesetzt in einen Dienst. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Im Alten Testament wurden Priester, Propheten, Könige gesalbt. Das heißt, jeder wusste, wenn das passiert ist, dann war es, das war nicht einfach eine Zeremonie. Es war wie ein, das war ein Statement. Das war völlig klar. Hier ist übrigens passiert. Der hat Autorität. Der hat einen Auftrag, eine Sendung, einen Dienst, eine Verantwortung. Und Jesus wurde gesalbt. Die Taufe, der Heilige Geist kam ihn in Form von einer Taube. Gott spricht zu seinem Sohn und sendet ihn. Und Jesus geht in die Wüste. Er wird versucht und beginnt dann seinen Dienst. Johannes, der letzte Prophet, kommt ins Gefängnis. Und Jesus ist die Erfüllung von allen Prophetien vorher. Und Jesus hat den Auftrag bekommen, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Und mir ist sofort ein deutsches Sprichwort eingefallen oder eine deutsche Redewendung, um dieses Wörtchen arm einfach klar zu erklären. Kennt ihr das, du arme Sau? Es ist keine Beleidigung, ich rede auch zu mir, du arme Sau. Es bezieht sich auf einen Menschen, der wirklich ein Problem hat, der eigentlich Mitleid verdient, der wirklich in der Krise steckt. Wir werden es gleich nochmal genau aufspitten. Und Jesus hat den Auftrag, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Warum? Gleich zu Beginn der Bibel, wir lesen das bei Adam und Eva, gab es ein Problem, nämlich Sünde kommt in die Welt. Sünde zerstört einen Zustand, den Gott wunderbar gedacht hat, den Gott wunderbar gemacht hat. Und auf einmal ist die Welt verdreht. Da ist irgendwas hinzugekommen, was so nicht gut ist für die Menschen. Nämlich, sie fangen an zu sterben, sie werden krank, sie leiden als Konsequenz von der Sünde. Da ist irgendwas komplett verdreht worden. Jeder, und du und ich, ausnahmslos jeder, ist von dieser Tatsache betroffen, dass wir in diesem sündigen Zustand stecken. Wir kommen da nicht raus aus der Nummer. Arme Sau, trifft es eigentlich richtig gut. Und jeder braucht diese frohe Botschaft. Das ist die gute Nachricht, wie du aus diesem Zustand wieder rauskommst. Und dieser Auftrag von Jesu, diese Salbung, schließt vier Dinge ein. Und Jesaja schreibt die uns auf. Und das erste ist, Jesus wurde gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Wer war schon mal verliebt von euch? Ich hoffe immer noch. Aber es gibt manchmal Situationen, dass man verliebt und der andere hat eigentlich keinen Bock drauf, der weiß das gar nicht. Man hat Liebeskummer, Herzschmerz. Das ist nur ein schwacher Abglanz. Hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es um viel, viel mehr. Die zerbrochenen Herzen sind. Das ist viel, viel mehr, viel, viel tiefer. Ich habe mich gefragt, wie kann man Menschen mit zerbrochenem Herzen heilen? Einen Gips kann man beim Herzen nicht anlegen. Ich wüsste nicht, ob es einen Herzklappenbruch gibt. Glaube ich, gibt es gar nicht. Was meint Gott damit? Oder die Bibel, was meint die mit zerbrochenen Herzen? Es wird vielleicht deutlicher, wenn wir das aus Jesaja betrachten, wo Jesaja schreibt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und als wir mit meiner Frau, wir waren mit der Familie unterwegs, und da hatten wir genau diesen Abschnitt aus Jesaja, und das wurde uns so klar, als dann die Anwendung kam, nämlich einen Menschen in den Arm zu nehmen. Du umarmst den Menschen und diese Geste, das ist die Bedeutung, ein zerbrochenes Herz zu verbinden. Wenn es deinem Partner, deinem Mann, deiner Frau schlecht geht, nimm dir mal einen Arm. Was das für Wunder wirkt, wenn ein Mensch leidet, du kannst ihm sagen, was du willst, du wirst ihn nicht erreichen. Aber den Arm zu nehmen, das ist das, was Jesus, die Tiefe, Jesus spricht direkt zu dir, er nimmt dich in den Arm. Und am Kreuz sind seine Arme offen, er umarmt die Welt, er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Interessant, dass es bei WhatsApp, es gibt diesen Status, das war mir bis jetzt so, ist mir eingefallen, das beschreibt das richtig gut, ein Herz lässt sich nicht verbinden, also physisch nicht möglich. Aber das möchte Jesus tun, er möchte heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Jesus wurde gesandt, Gefangenen befreien zu verkündigen. Und an sehr vielen Stellen lesen wir, dass Jesus Erwachsene, also Frauen, Kinder, Männer von Dämonen befreite. Dämonen, das sind Engel, die früher Gott gehörig waren. Sie waren ihm gehorsam, haben irgendwann gesagt, da habe ich keine Lust mehr drauf, ich folge Satan. Und sie ärgern jetzt Menschen, sie befallen Menschen, sie quälen Menschen, sie machen alles. Hauptsache der Mensch ist nicht frei, der kann nicht leben. Ist ein Zustand, der sehr, sehr böse ist, wenn Menschen besessen sind, so sagt man das. Und Jesus möchte Gefangenen befreien. Und es hat er in den Evangelien ganz, ganz oft gemacht. Sein Dienst in Markus beginnt damit, dass er einen Dämon austreibt, also einen Menschen frei macht. Er geht nicht vor Gefängnismauern mit einem Plakat und schreit rum. Nein, er geht ins Herz, da wo der Mensch wirklich befallen ist. Seine Befreiung geht immer tief rein. Das heißt nicht, dass jeder hier besessen sein muss. Nein, wir können gefangen sein, ohne dass wir unsere Mauern sehen. Dass ich deine Mauer sehe, du siehst meine Mauer nicht und wir sind gefangen. Vielleicht in einem frommen System. Vielleicht in einem religiösen System, dass du denkst, du musst was tun, um aus diesem Zustand der Sünde rauszukommen. Vielleicht aus Gewohnheit, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen mit der Hoffnung, das wird sich irgendwann ändern, was tief im Herzen kaputt ist. Vielleicht denkst du, du musst dich anstrengen, vielleicht ein bisschen mehr spenden. Wir werden gleich spenden. Vielleicht denkst du, boah, heute ist eine Chance zu spenden, dann kommen wir vielleicht aus der Nummer wieder raus. Ist auch eine Gefangenschaft. Gefangen zu sein, gute Taten zu vollbringen. Sich zwingen zu müssen, ich muss was tun, ich muss was leisten, damit es mir besser geht. Wenn ich was Schlechtes gemacht habe oder wenn ich irgendwo reingefallen bin, da muss irgendwas Gutes wieder kommen. Oder wenn ich was kriege, ich kriege was geschenkt, ich muss das wieder abbezahlen. Es ist eine Gefangenschaft. Das kann bei jedem verschieden sein. Damals waren es die Pharisäer. Das war eine religiöse Gruppe, die den Menschen ganz klar gesagt hat, was die machen sollten, wie die leben sollten, was sie tun sollten, was sie durften, was nicht, die Tage geregelt. Die haben so viel Zeugs drumherum aufgebaut, dass ein Mensch, er konnte nur versagen. Und er kam da gar nicht raus. Das war damals das Hauptproblem, Religiosität. Das ist aber heute ein Stück weit mitgekommen. Wenn Menschen sich selber schlagen müssen, sich selber, es gibt Menschen, die kreuzigen sich selber, weil sie einfach Jesus nachmachen möchten, um irgendwo ein Stück weit Erlösung zu bekommen. Verschiedene Bräuche zu leben. Zu fasten. Sich zu zwingen zu fasten, als Religiosität, als die man Opfer bringt, weil man möchte, dass es irgendetwas gibt, was einem Menschen Erfüllung gibt, Friede gibt oder auch einfach eine Lösung. Man pilgert jedes Jahr irgendwo hin, nimmt sich Urlaub, geht an bestimmte Flüsse. Ein religiöses System ist eine ganz große Gefangenschaft. Die Denkweise, dass du für Jesus irgendwas geben musst, ist Gefangenschaft, ihr Lieben. Und Jesus möchte uns aus dieser Gefangenschaft befreien. Jesus kommt und ruft Befreiung aus, denn er sagt, ey, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und Gefangenschaft ist alles andere, aber kein Leben. Und da möchte Jesus dich rausholen. Er ist das Leben. Und der erste Schritt zur Freiheit ist keine Tat, sondern es ist der Glaube, dass dieser Mann, dieser Handwerker, vielleicht für den einen von den anderen, dass er das Leben ist. Das ist der erste Schritt. Merkst du, dass du Befreiung brauchst? Das sind bei jedem von uns verschiedene Dinge. Ich rede von mir, du redest von dir. Schau in dein Herz. Und Jesus wurde gesandt, dass Blinde sehend werden. Und ja, auch wenn Jesus vielen Menschen das Augenlicht gegeben hat, sehe ich hier noch eine tiefere Bedeutung. Denn die Prophetie, die Jesaja ebenso beschrieben hat, war, dass dieses Gebiet Galiläa, in dem Jesus sich befindet, lebt in Finsternis. Dieses Gebiet, wo Jesus unterwegs ist, 3,5 Jahre, wo er da unterwegs ist und Dienst und Wirkung macht, dieses Gebiet, das waren Menschen, die im Todesschatten saßen. Das heißt, dieses Gebiet war ein Gebiet der Heiden, von Menschen, die Alles kannten, aber Jesus nicht. Und Jesus möchte, dass Blinde sehend werden. Und das möchte er heute noch. Er möchte, dass Menschen Licht bekommen, dass sie sehen. Du kannst jede Woche aus Gewohnheit herkommen und trotzdem blind nach Hause gehen. Und ich hoffe, dass dieser Text heute die Augen öffnet, dass dieser Text dich sehend macht, geistlich sehend macht, dass du Jesus siehst. Ein Ausweg, um aus diesem Todesschatten, aus dem Todestal rauszukommen. Alles in einem Auftrag von Jesaja verkündet. Der letzte in dem Vers, Jesus wurde gesandt, Zerschlagene in die Freiheit zu setzen. Und ich habe mal nachgeschaut, das Wort zerschlagen und erstmal direkt die erste Aussage, völlig erschöpft, kraftlos, ermattet, mit den Nerven am Ende überreizt, gestresst. Also ich glaube, es sind alle Mamis Freitag um 6 Uhr morgens am letzten Schultag in der Woche, oder? Könnte man meinen. Ich glaube, Jesus geht noch weiter. Zerschlagen sind Menschen, Personen, die vom Leben gekennzeichnet sind. Das sind Menschen, die niemanden haben, der sie in den Arm nimmt. Das sind Menschen, die sich vielleicht wünschen, alltägliche Schulprobleme morgens zu haben, aber das sind Menschen, die komplett vom Leben zerstört sind, unterdrückt sind, seelisch, körperlich, Wrack sind, die niemanden haben, der ihnen weiterhilft. Und das müssen nicht Menschen sein, die ihr Leben selber verbockt haben. Wir haben gestern mit meinem Sohn, habe ich dann kurz in eine Doku reingeschaut, das sind Menschen, die in ein Drogenproblem geraten sind. Und jetzt kann man sagen, okay, selber schuld, du ziehst das Ding selber. Und da sind Menschen bei, die werden reingelegt. Die nehmen irgendwas und das, was drinnen reingemischt und versteckt. Und das Ding macht sofort abhängig und du kommst nicht mehr raus. Und ich habe meinen Sohn gefragt, ich sage, hör mal, hast du Mitleid, wenn du das siehst? Und das sind Menschen, denen kann ich nicht helfen. Das Programm, was die Regierung versucht, ist einfach, denen dieses Mittel nochmal zu geben, dass die wenigstens bis zum Lebensende erträglich durch diese Phase kommen. Aber es ist keine Hilfe. Das sind Menschen, die sind komplett lost. Sind zerschlagen. Aus eigener Freiheit kommen die niemals daraus. Niemals. Dass Sünde ein Grund ist für Probleme der Welt, definitiv. Wenn Menschen zerschlagen sind, heißt das nicht, dass in ihrem Leben, in der Situation, sie selber schuld sind. Das denken wir vielleicht oft, das denke ich vielleicht oft. Es muss nicht sein. Aber dass Schmerz und Leid in dieser Welt sind, ist ein Problem von Sünde. Das ist ganz klar beschrieben. Und ich hoffe, dir tun diese Menschen leid, weil Jesus taten die Leid. Er hat sich ankündigen lassen. Jesus kommt und sagt, hey, heute bin ich die Erfüllung vor euren Ohren. Und genau dafür kam Jesus auf diese Erde. Für Blinde, für Zerschlagene, für Kaputte, für Menschen, die selber nicht rauskommen. Und die Leute wunderten sich, was kommt aus seinem Mund für Gnade? Haben die noch nie gehört. Sie kennen ihn nur als den Handwerker. Ja, sie wussten, er ist hier groß geworden. Das, was da hinten in Kapernaum passiert ist, ja, das wollen die vielleicht auch sehen. Wir gucken mal gleich, wie der Text weitergeht. Das letzte Abschnitt, die Leute sind irgendwann wütend, die sind zornig. Was ist passiert? Kann Jesus nicht einfach den Text lesen, zumachen, rausgehen? Warum muss der provozieren? Warum stellt er denn eine Frage, eine Unterstellung, so meint man? Warum sagt er, ihr wollt genau die Dinge sehen, die ich eben in Kapernaum gemacht habe? Warum lässt er sie nicht einfach in Ruhe? Und Jesus erwähnt zwei Propheten, einmal Elia und einmal Elisa. Ganz nebenbei, dass sie einen Haufen von Wundern gemacht haben, erwähnt aber nur zwei konkrete. Wir können das mal auf der Folie einmal anschauen. Ganz oben links die letzte Stadt Sidon und ganz darunter ist Zarpat. Also das ist das Gebiet, das grüne Phönizien, das ist das Gebiet Syrien. Und Judäa ist gar nicht auf der Karte, das liegt irgendwo hier unten. Das heißt, dieses Gebiet Syrien ist meilenweit entfernt und Jesus nimmt zwei Wunder oder zwei Geschichten und sagt, zwei Personen, die Witwe aus Zarpath und der Nahmann, der aus dem Gebiet Syrien kam, der kam an den Jordan, hat sich da tauft, also untertauchen lassen, so rum, ist geheilt worden. Und diese zwei Geschichten regen diese Typen der dermaßen auf, dass sie richtig wütend sind. Warum? Und ich glaube, wenn man den Text zu Ende liest, dann kann man rückschließend auf das, was da passiert ist. Warum provoziert Jesus diese Menschen, die Zuhörer? Weil Jesus ins Herz schaut. Er weiß, dass diese Menschen ihn als den Handwerker kennen, als den Zimmermann, Sohn Josefs. Und sie meinen, sie würden jetzt auch die Dinge sehen, die er in Kapernaum gemacht hat. Und dann geht es um Action, um Wunder, um Dinge. Und Jesus weiß das und er schmeißt es einfach in den Raum, bevor sie ihm das überhaupt direkt sagen können. Er weiß es. Sie brauchen Taten, sie brauchen Beweise, irgendwas. Und es zeigt, dass Jesus ihre Herzenshaltung getroffen hat. Nämlich da, wo Jesus rein will, da hat er reingebohrt. Wie so ein Zahnarzt, so richtig auf den Nerven. Und sie drehen durch, sie werden zornig. Jesaja kannten sie. Er war ein richtig großer Prophet. Völlig, die Texte kannten die, ich bin sicher, auswendig. Jesus war auch bekannt, aber als Zimmermann, als der Sohn Josefs. Als Prophet, auf einmal brauchen sie ihn nicht. Und nicht nur brauchen, sie nehmen ihn, sie sind wütend, sie stoßen aus der Synagoge raus, es eskaliert förmlich. Sie bringen ihn raus. Nicht nur vor die Tür, wenn man mal macht die Tür zu, macht auch weiter den Gottesdienst weiter. Nein, aus der Stadt raus, an den Bergesrand und sie wollen ihn runterschmeißen, runterstürzen. Also das ist eine Mordabsicht, also für eine Frage. Derjenige, der vor kurzem noch Worte der Gnade hatte, eine Chance für diese Menschen zur Umkehr, die haben auf einmal keinen Bock mehr auf Jesus. Und in der Vorbereitung ist mir hängen geblieben und habe ich es richtig verstanden, für mich persönlich. Jesus wurde nicht abgelehnt, weil er einfach nur ein Sohn Josefs war. Er wurde nicht abgelehnt, weil er einfach nur gerne mit Holz arbeitet. Er wurde nicht abgelehnt, weil er barfuß durch die Straßen ging und Leute eingesammelt hat und blinde Sehnen gemacht hat und Dämonen ausgetrieben. Er wurde nicht ausgelacht, weil er komische Sachen da gemacht hat und mit Spucke und Brotvermehrung. Er wurde auch nicht verachtet, weil er die Welt verändern wollte. Das wollen viele Menschen. Jesus kam ans Kreuz für das, was er sagte. Das ist mir hängen geblieben. Jesus kam ans Kreuz für das, was er behauptete, dass er wäre. Nämlich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Sohn Gottes, die Erlösung der Menschheit, der Ausweg, der einzige Weg zum Vater. Und nochmal, Jesus hatte Worte der Gnade ausgesprochen, es kam vor ihren Ohren. Es geht nicht um die Person, es geht um das, was Jesus sagte. Und deswegen kam er ans Kreuz. Das ist bis heute so. Die Schrift ist erfüllt. Wir haben die Bibel, wir haben Gottes Wort. Es kommt von deinen Ohren, es kommt von meinen Ohren. Wir sehen Jesus nicht. Niemand von uns hat ihn gesehen. Wir lesen seine Schrift und Jesus ist präsent. Er spricht in dein Herz, er spricht in mein Herz und die Bereiche sind deutlich. Entweder bist du zerschlagen oder du bist blind oder du bist gefangen oder du hast ein kaputtes Herz. Also ich glaube, diese Verse schließen alle Menschen irgendwo mit ein. Jeder ist betroffen. Warum? Weil wir alle in dieser Welt leben, die voll Sünde einfach geplagt ist. Und Jesus spricht Worte der Gnade bis heute. Und das provoziert Menschen. Entweder du glaubst seinen Worten oder du glaubst sie nicht. Du kannst heile nach Hause gehen oder dein kaputtes Herz mitnehmen. Du kannst frei werden oder als Gefangener durch die gleiche Tür rausgehen, wie du heute gekommen bist. Du bleibst gefangen. Du kannst sehen, also sehen, oder im Todesschatten weiter dein Leben leben. Du kannst zerschlagen, weitermachen oder zur Freiheit in Jesus Christus kommen. Und ich hoffe für dich, dass Jesus nicht nur der Handwerker bleibt, wie wir ihn kennen aus Nazareth, der geboren ist, gelebt hat, ein paar nette Sachen gemacht hat, sondern ich hoffe, dass er für dich mehr ist als nur ein Handwerker. Und ich lade dich ein, dass du in dein Herz schaust, dass Gottes Wort in dein Herz spricht, in deiner Situation, wo du jetzt gerade bist. Mit deinen Problemen, mit deinen Sorgen im Alltag. Dass du einfach dieses Wort der Gnade, dass Jesus sagt, hey, ich bin die Erfüllung für deine Schwierigkeiten, für dein Sündenproblem, dass dieses Wort in dein Herz reinkommt. Und ich möchte einfach gerne, auch weil wir als Evangeliumsgemeinde einfach auch ganz praktisch sein möchten, musst du nicht nach Hause gehen. Wenn du ein Gebet brauchst, ich lade dich ein, bleib hier einfach zurück, lass uns hier vorne einfach treffen. Und es geht nicht um mich, es geht nicht um unsere Ältesten, um Pastoren, es geht aber darum, dass du Jesus begegnest, dass du sein Wort annimmst. Das ist der erste Schritt, dass Jesus dein Leben komplett hier und heute frei macht. Lass uns beten.